Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ich finde das richtig klasse, Dichter zu sein. Das hat Thomas Kling gesagt, ein klasse Dichter, viel bewundert, viel gelesen, viele hat er beeinflusst mit seinen Gedichten. Und der Schriftsteller Marcel Bayer, der hat jetzt eine vierbändige Thomas Kling Werkausgabe herausgegeben. Mit ihm sprechen wir gleich über seinen Freund Thomas Kling. Ein Werk von atemberaubender Schönheit und Beobachtungsgabe, beseelt von einem wilden Humor. Das kann man jetzt neu oder wieder entdecken mit dem Werk von Thomas Kling. Das sagt der Surkamp Verlag, das mit der atemberaubenden Schönheit über die neue vierbändige Thomas Kling Werkausgabe. Die erscheint jetzt 15 Jahre nach dem Tod des Dichters Thomas Kling. Und Marcel Bayer, der Schriftsteller, ist der Hauptherausgeber dieser Ausgabe. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Also guten Tag nach Dresden, Herr Bayer.
Ja, hallo, guten Morgen.
2000 Seiten hat diese Ausgabe, vier Bände mit allen veröffentlichten literarischen Texten von Thomas Kling, dann noch viele unbekannte Gedichte und Essays von ihm, eine Auswahl von unveröffentlichten Arbeiten aus dem Thomas Kling Archiv. Also man hört schon, das ist ein Bergmaterial, sicher keine kleine Arbeit, der Herausgeber dieser Ausgabe zu sein. Warum haben Sie sich eigentlich darauf eingelassen?
Ja, warum habe ich mich darauf eingelassen? Nun, der Surkamp Verlag hat sich gewünscht, dass ich mich darauf einlasse. Und es ist auch auf eine Weise so ein Freundschaftsdienst für Thomas Kling, den ich immer sehr geschätzt habe. Wir waren dann auch befreundet und er hat selber immer hohe Ansprüche gehabt an philologische Genauigkeit und so weiter. Und irgendwie, als der Surkamp Verlag fragte, ob ich der Hauptherausgeber sein möge, war mir klar, das ist jetzt eine Aufgabe, die musst du annehmen.
Also ein Freundschaftsdienst wegen ihrer persönlichen Verbindung zueinander und seine Gedichte. Was bedeuten Ihnen seine Gedichte?
Oh, seine Gedichte, die Gedichte von Thomas Kling habe ich zum allerersten Mal gehört 1984. Wie alt war ich da? 18. Und habe selber schon geschrieben und es waren Gedichte, bei denen ich den Eindruck hatte, ich kann jetzt erstmal aufhören zu schreiben. Ich muss jetzt erstmal gar nichts weitermachen. Das war eine solche Energie, die Thomas Kling auch gerade im Vortrag ausstrahlte. Seine Gedichte gingen in alle möglichen sozialen Milieus hinein, ganz, ganz nah an Figuren und Szenerien heran, wirklich wie ein Reporter eigentlich. Und das hat mich schon umgeworfen und viele andere Leser auch.
Es heißt ja, dass er was ganz Neues eingebracht hat in die deutschsprachige Lyrik seiner Zeit. Was Sie gerade beschrieben haben, war das dieses Neue, was er mitgebracht hat?
Ja, es war so eine Kombination, also sagen wir so einen reporterhaften Zugang zur Welt in der Literatur. Das gab es auch vorher schon. Bei Thomas Kling kam aber immer eine ungeheure literaturhistorische Bildung hinzu. Also das heißt, er hat jetzt zwischen einer Kneipenszenerie in Köln oder in Düsseldorf, was so sein Milieu und sein Umfeld war in den 80er Jahren, und sagen wir so Stillleben der alten Meister hin und her geschaltet. Und man spürte das immer in seinen Gedichten, dass da ein ganz großer Bildervorrat im Hinterkopf bei ihm immer mitfährt, mitspielt. Und das gab nochmal über die Aktualität hinaus, gab das nochmal einen großen Hintergrund, eine große.
Oh, Herr Bayer, sind Sie noch da oder haben wir Sie jetzt verloren?
Oh, ja.
Oh, jetzt war gerade eine Lücke. Sie haben gerade gesprochen über den weiten Hintergrund, den Thomas Kling immer aufgerufen hat und den er verbunden hat, zum Beispiel mit Kneipenszenen aus der unmittelbaren Gegenwart.
Ja, ja. Und umgekehrt hat er es ja auch gemacht. Er hat ja zum Beispiel mittelalterliche Gemälde in Kirchen hat er ja immer so in die Gegenwart gezogen und auch technische Medien mit hineingenommen, so als Vergleichswelten. Das hatte immer eine große Aktualität, auch wenn er sich historischen Momenten gewidmet hat.
Thomas Kling soll auch für die jüngere Lyrik, also für die nach 1990, sehr wichtig gewesen sein, viele Autorinnen und Autoren beeinflusst haben. Sie beobachten auch die Szene. Können Sie das so bestätigen?
Oh ja, auf jeden Fall. Also jetzt lebt er halt schon 15 Jahre nicht mehr. Thomas Kling war ein ungeheuer lebendiger Mensch, er war ungeheuer zugewandt, er war auch, darf man auch sagen, war auch sehr klar in seinen Ansichten. Also wenn ihm was nicht passte, hat er das auch sofort sehr deutlich gesagt, wodurch sich mancher verschreckt gefühlt hat. Also schon allein durch seine Persönlichkeit hat er ganz große Wirkung gehabt auf jüngere Dichterinnen und Dichter, aber auch auf bildende Künstler in seinem Umfeld. Und nun geht es natürlich darum, einer Generation, die Thomas Kling nicht mehr selbst erlebt hat, nicht mehr als Person und als so fast als Kunstfigur nicht mehr kennengelernt hat, sein Werk zugänglich zu machen, dass man quasi nur noch aus dem Text selbst heraus diese ungeheure Wucht und Energie vermittelt bekommt.
Sie haben schon mal ein bisschen angesprochen, er war auch ein großer Performer, oder? Wenn er seine Texte vorgetragen hat, das muss eine Wucht gewesen sein. Ich habe nur so Beschreibungen gelesen.
Ja, er war auf der Bühne ein ungeheurer Performer. Er war auch im Alltag eigentlich. Er hatte einen solchen Witz, also ein Spaziergang mit Thomas Kling oder wie er Menschen beobachtet hat, seine Kommentare dazu oder im Gespräch, auch wenn es um ihm sehr wichtige Dinge ging, literarischer Natur oder so, immer spielte ein ungeheurer Witz mit einer Rolle. Also er hat gern die Klingen gekreuzt, aber immer in einer spielerischen Weise eigentlich. Und es war einfach so, wenn man jetzt irgendwo in eine Kneipe kam oder zu einer literarischen Veranstaltung, man sah, da hinten sitzt Thomas Kling am Tisch, dann hat es einen automatisch da zu ihm gezogen.
Könnten Sie uns vielleicht eins seiner Gedichte vorlesen? Wir hoffen mal, dass unsere wackelige Leitung das durchhält, dass wir einen Thomas Kling gelesen von Marcel Bayer jetzt hören. Also nicht in der Thomas Kling-Performance, sondern in der Marcel Bayer-Performance.
Ja, sehr gern. Und zwar ein Gedicht, das 2001 entstanden ist. Das war dann schon die Zeit, als Thomas Kling mit seiner Frau Ute Langanki nach Neuss auf die Raketenstation Hombruch gezogen war, also so eigentlich so aus der Kölner und Düsseldorfer Szene unmittelbar heraus. Und dort fing er an, sich auch der Natur in seinem unmittelbaren Umfeld ganz stark zu widmen. Und dies ist ein Gedicht, kann man sich eigentlich denken, er steht da an seinem Stehpult und arbeitet und schaut aus dem Fenster in den eigenen Garten. Elster und Hase. Jagdstück. Aasstück mit dem leergetrunkenen Auge, mit dem säuberlich geräumten Bauch. Das sich dem Boden angleicht binnen Tagen. Fellflocken nur bei dieser Witterung. Die Ohren jung und weggestreckt. Lanzetten. Die Ohren schmale Muscheln noch ganz da. Die Elstern sprechen. Sie verständigen sich, E-Mailen, sie bilden Jagdgemeinschaften. Die Elstern mit den blauen, die Elstern mit den grünen, zweifellos schönen Messern. Was für ein schöner Kopf, aus was für schönen dunklen Augen, schräg angesetzten, dunkelbraunen, die nun halb geschlossen sind. Der Hase, nie hat er telefoniert. Was ist passiert? Also diesen Schluss finde ich einfach ganz fantastisch. Da hat man auch dass einfach technische Medien und Kommunikationsmöglichkeiten immer hineinspielen, eben auch in ein klassisches Vanitas-Bild vom Vergehen des Lebens.
Der Hase, nie hat er telefoniert, obwohl er so tolle Ohren hat. Das ist auch ein eigener Humor, den man da hört. Sie haben ja gerade erwähnt, dass er da an diesen seltsamen Ort gezogen ist, Raketenstation Hombruch. Das war früher eine NATO-Basis, ne? Und dann ist Thomas Kling da in so einen Beobachtungsturm reingezogen. Was hat ihn an diesem merkwürdigen Ort, ich kann mir den eigentlich nur irgendwie seltsam und beängstigend vorstellen, was hat ihn da hingezogen?
Ach so, beängstigend war das eigentlich gar nicht. Also ich bin, das ist wirklich Zufall, dort in der Gegend aufgewachsen, habe schon so als Kind meine Fahrradtouren dorthin gemacht. Das war eine kleine belgische Raketenstation, deren Aufgabe es war, die Braunkohlereviere und die Braunkohlekraftwerke zu schützen, falls der Kalte Krieg zum Heißen Krieg geworden wäre. Dann Anfang der 90er Jahre wurden diese Raketenstationen aufgegeben, die Belgier zogen ab und ein Kunstmäzen und Kunstsammler Karl-Heinrich Müller kam auf die Idee, dort ganz in der Nähe, so einen Kilometer entfernt, eine Insel für die Kunst zu bauen mit seiner Sammlung. Das ist die Museuminsel Hombroch. Und dann sollte die Raketenstation verkauft werden und da hat er einfach zugeschlagen, hat sich Künstler, Thomas Kling als Dichter und Wissenschaftler eingeladen, die ihm gefielen und hat gefragt, habt ihr Lust dahin zu ziehen und dort zu arbeiten? Und so konnte sich jeder, der eingeladen war, ein Gebäude aufsuchen und das wurde dann nach den Vorstellungen des jeweiligen gestaltet.
Das war jetzt so ein Rückzugsort, aber man muss auch sagen, Thomas Kling hat sich auch, also ist zumindest meine Vorstellung, richtig reingeschmissen ins Leben. Ich habe ja vorhin auch schon mal diesen wilden Humor erwähnt, den der Suhrkamp Verlag ihm zuschreibt. Und es gab so eine Phase, da ist Thomas Kling unter dem Pseudonym Paul Müller Abfuck aufgetreten. Was war das für eine Rolle, in die er sich da begeben hat? Das ist jetzt ganz und gar nicht der zurückgezogene Dichter, oder?
Nein. Also als Paul Müller Abfuck ist er aufgetreten in einem Stück oder in einer Revue. Das war so etwas zwischen einer erotischem Varieté und Erlebnisgastronomie. Ein Projekt, das hieß Restaurant für die sieben Sinne, Mitte der 80er Jahre, das ich immer nur dem Gerücht nach kannte. Und während der Arbeit im Thomas-Kling-Archiv ist dann ein Riesenkarton mit zahllosen Textentwürfen und so weiter zu dieser Revue aufgetaucht. Und darüber wurde mir dann klar, dass Thomas Kling in seiner Jugend gar nicht so deutlich wusste, dass er Dichter werden will oder eben als Dichter leben will, sondern er hat durchaus auch mit dem Gedanken gespielt, in Richtung Theater zu gehen, Regie zu machen oder Schauspieler zu sein. Er hat auch schon zu Schulzeiten im Schülertheater mitgemacht. Und in dieser Revue ist er offenbar Conferencier gewesen und hat auf wirklich verrückte Weise, man würde ihm das zuordnen, die ganzen Couplets und Ansagetexte immer so ganz ordentlich gereimt geschrieben für dieses Restaurant für die sieben Sinne. Das muss eine ziemlich wilde Geschichte gewesen sein. Das kam dann auch in der Bild-Zeitung und sowas, so großer Aufriss Mitte der 80er Jahre, als er selber aber noch gar keinen Gedichtband veröffentlicht hatte, den man kannte. Und auf der literarischen Szene überregional noch gar nicht in Erscheinung getreten war.
Was für ein in sich verschiedenartiger Mensch, ganz offensichtlich, Thomas Kling. Jetzt kann man nicht den ganzen Thomas Kling, aber einen sehr weiten Teil seines Werks entdecken in der Werkausgabe. 4 Bände im Suhrkamp Verlag, wie gesagt 2000 Seiten. Komplett kostet die Ausgabe 148 Euro. Marcel Bayer hat uns jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die Person und das Schreiben von Thomas Kling. Sie bleiben noch bei uns, wir wollen auch noch andere Sachen besprechen und ich sage schon mal bis hierher vielen Dank, Herr Bayer. Heute ist Barack Obamas Buch Ein verheißenes Land auf Deutsch erschienen. Ein 1000-Seiten-Werk wurde schon vorher als Bestseller geführt bei diversen Online-Händlern, noch vor dem Erscheinen. Das Buch wird angekündigt als erster Band seiner Präsidentschaftserinnerungen. Hier bei uns im Studio ist jetzt unser Redakteur Christian Raphandl. Willkommen, Christian.
Hallo.
Präsidentschaftserinnerung ist ja ein eigenes Genre. Was ist das für ein Buch?
Es ist ein Buch, er schreibt selber gleich im Vorwort, er möchte sich vor allem eigentlich an junge Menschen wenden und die ermuntern, ein öffentliches Amt zu ergreifen. Also das ist so ein richtiges Aufrufbuch und er möchte, wie er schreibt, eine ehrliche Bilanz ziehen, so einen Vorhang beiseite ziehen und vermitteln, wie es sich wirklich anfühlt, Präsident zu sein. Also so die Menschlichkeit hinter der ganzen Macht, hinter dem Protokoll, und das gelingt, glaube ich, ich, auch ganz gut. Es ist aber trotzdem weniger ein persönliches als vielmehr ein politisches Buch und wirklich so eine Mahnung an die USA, die Ideale nicht aufzugeben. Also A Promised Land, ein verheißenes Land, so All Men Are Created Equal, das ist ihm ganz wichtig. Und das ist ganz spannend, weil das, man liest das natürlich automatisch als einen kompletten Kontrast zu Donald Trump, obwohl das Buch, Sie haben es gesagt, das ist ja nur der erste Band, das endet lange, bevor Trump überhaupt ins Amt kommt. Also es bahnt sich schon so ein bisschen an, dieses Denken mit Sarah Palin und der Tea Party. Aber trotzdem, Schwerpunkt ist so Elternhaus, die frühen politischen Kampagnen, dann eben die erste Präsidentschaft, so Wirtschaftskrisen, die Klimaverhandlungen. Aber es endet eben 2011 mit der Tötung Bin Ladens.
Und das Buch ist allein in den USA, war die Startauflage 3 Millionen. Angeblich soll der ganze Buchdeal rings um Obama und dieses Buch $65 Millionen gekostet haben. Also Rieseninvestitionen für den Verlag. Ja, unglaublich. Also es muss ein Bestseller werden, damit sich das rechnet.
Das muss einer werden. Also diese 65 Millionen, die werden kolportiert. Buchreport zum Beispiel schreibt das. Das kann sich natürlich nur so ein Buchgigant wie Penguin Random House leisten. Wobei diese 65 Millionen, das ist so ein Doppeldeal, gemeinsam mit dem Buch von Michelle Obama Becoming, 2018 schon. Und da gibt es so Rechnungen, allein das hat sich ja in Nordamerika mehr als 8 Millionen Mal verkauft, weltweit in einem zweistelligen Millionenbereich. Womöglich hat sich dieser Deal also alleine mit diesem ersten Buch schon gelohnt für den Verlag, noch bevor das Buch von Barack Obama jetzt überhaupt erschienen ist. Und ja, also das wird auch ein Bestseller. Mhm. Die wissen wirklich, wie man sich vermarktet. Die haben diese Bücher, die haben einen Podcast bei Spotify, die haben eine eigene Produktionsfirma, wo sie Dokus für Netflix produzieren. Netflix wiederum verfilmt dann auch Michelle Obamas Becoming. Also das ist eine gigantische Maschinerie. Ja, die Startauflage haben sie erwähnt, irgendwie heute weltweit synchron in 25 Sprachen auf einen Schlag. Also da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt, ja.
Und liest sich das jetzt auch wie ein kommender Bestseller? Also wie schreibt er?
Er schreibt wirklich sehr leichtfüßig, unangeschränkt, immer wieder auch wirklich humorvoll, finde ich. Also wenn er dann so kurze persönliche Skizzen einwirft, zum Beispiel Merkel in der Finanzkrise, da schreibt er dann, wann immer ich ihr nahelegte, dass Deutschland mit Hilfe von zum Beispiel Steuererleichterungen ein Zeichen setzen sollte, da wies sie das höflich, aber bestimmt zurück und runzelte ein wenig die Stirn, als hätte ich etwas Geschmackloses vorgeschlagen. Also man sieht das wirklich sehr schön vor sich. Und auch so die komplexen Sachverhalte, die Hintergründe von Entscheidungen, die arbeitet er wirklich sehr schön ein, weil er schreibt selber, ich hasse Fußnoten, also er kommt ganz ohne Fußnoten aus. Dadurch wird es eben auch so unfassbar lange, dieses ganze Buch. In den USA wird sehr geschwärmt, auch von einem uneitlen, selbstkritischen Ton. Die New York Times hat das zum Beispiel sehr gelobt. Und das finde ich, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Auf der analytischen Ebene finde ich, ja, es ist sehr selbstkritisch, wenn er zum Beispiel darüber schreibt, dass ja eben Guantanamo nicht geschlossen worden ist. Im Tonfall muss ich aber sagen, finde ich es dann doch immer wieder mal eitel. Da will ich mal, so, wenn ich so eine Episode vielleicht so als Beleg kurz nennen darf. Wir sind in Kopenhagen. Der Klimagipfel, wir erinnern uns, der quasi komplett auseinandergeflogen ist, weil die USA nicht unterschreiben wollten, China nicht unterschreiben wollten, Brasilien nicht. Und dann beschreibt er da, wie die Europäer ganz enttäuscht waren. Eine gefühlte Stunde lang ließ sie ihrer Enttäuschung Luft machen, schreibt er dann so ein bisschen, als wäre er von Kindern umgeben. Dann habe er zu Hillary Clinton gesagt, wann hast du das letzte Mal eine Party gesprengt? Und dann seien sie also unangemeldet zu dem chinesischen Regierungschef gelaufen, Wen, der sei komplett perplex gewesen. Obama habe dann einfach gesagt, so, wir suchen sie schon ewig, habe sich dann einfach hingesetzt, damit Fakten geschaffen. China habe sich auf den Standpunkt gestellt, nein, der Deal platzt ja nur, weil der Westen nicht mitmacht. Und dann habe Obama gesagt, ich gehe dann jetzt runter zur Weltpresse und sage den armen Ländern, die von dem Deal profitieren würden, ihr seid schuld. Und ich sage denen, die von der Klimakrise am meisten leiden, ihr seid schuld. Dann wollen wir doch mal sehen, wem die glauben. Und dann sei er, eine halbe Stunde später hätte es die Unterschrift gegeben und sein Mitarbeiter habe danach zu ihm gesagt, so Mensch, das war jetzt ja aber so eine richtige Gangsternummer oder im Original some gangster shit. Also uneitel finde ich das jetzt nicht, muss ich sagen. Da steckt eine Menge Selbstinszenierung drin.
Das stimmt wohl. So klingt das in diesem Buch, ein verheißenes Land von Barack Obama. Marcel Bayer hat uns zugehört, wenn die Leitung nach Dresden gehalten hat. Herr Bayer, wie ist das denn bei ihm? Solche, man muss vielleicht eher sagen, Medienphänomene als Bücher in diesem Fall. Wie nehmen Sie die zur Kenntnis?
Na, Barack Obama war schon oder ist immer noch eine ganz, ganz wichtige Figur. Er hat ja immer die Popkultur oder die Medienwirklichkeiten, in denen wir uns bewegen, also eigentlich das, was halt in den letzten 60 Jahren gang und gäbe geworden ist, hat er immer mit einbezogen. Seine engen Beziehungen, auf Freundschaften zu Musikern und sowas, das hat schon zu einer großen Veränderung geführt, finde ich. Und insofern finde ich es auch klar, dass das jetzt mit dem Buch oder der ganzen Vermarktung drumherum so er und seine Frau so als Showstars, dass das halt aufgezogen wird wie ein, na, wie so ein Hollywood-Ding. Das ist doch eigentlich klar.
Das zog sich ja auch schon so durch, ne? Auch schon während der Präsidentschaft, wenn ich mir so diese offiziellen Fotos nochmal von dem Weißen Hausfotografen Pete Sousa angeguckt habe im Nachhinein, das ist immer so dieses wirklich sehr, sehr Kultivierte. Also Barack und Michelle irgendwie eng umschlungen, tänzelnd durch das Weiße Haus oder diese ganzen Bilder mit Kindern, wo er sich durch die Haare wuscheln lässt. Also es ist immer dieses sehr, sehr Menschliche. Auch da sehen wir natürlich automatisch wieder den Kontrast zu Donald Trump. Und was ich schon auch, glaube, sehr wichtig finde für diese Markenbildung Obama, dass halt diese ästhetische Inszenierung und der Inhalt wirklich zusammenkommen. Also dieses ganz menschlich Kultivierte. Und er ist halt auch der Präsident, der zum Beispiel bei der Trauerfeier nach dem rassistischen Attentat in Charleston, der da gesungen hat. Amazing Grace. Also da fallen eben Politik und Inszenierung zusammen. Und ja, dann fällt es noch im Geschäftssinn zusammen. Klar, das ist ein Bestseller.
Und jetzt gibt es das Buch im Penguin Verlag, ist sein verheißenes Land erschienen. 42 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Christian Raphansel.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Viva la Vagina. Mit diesem Buch haben die beiden Norwegerinnen Nina Bruchmann und Ellen Stöcker einen Bestseller gelandet. Viva la Vagina sollte alles über den weiblichen Körper, Sex und Gesundheit erzählen. Jetzt gibt es ein neues Buch von den beiden. Das heißt Schamlos schön, Klartext über Pubertät, wirre Gefühle und den Mut, du selbst zu sein. Unsere Redakteurin Kim Kindermann hat das gelesen. Willkommen.
Hallo.
Was für ein Klartext wird denn da geredet in dem Buch?
Also eigentlich all das, was Sie schon im Untertitel genannt haben. Es ist ein ganz tolles Buch für junge Mädchen, die sich eben plötzlich ausgesetzt sehen solcher körperlichen Veränderungen wie schwelende Brustwarzen, Schamhaare, Weißfluss, Pickel. Und die sollen jetzt verstehen durch dieses Buch, was da wirklich in der Pubertät mit ihrem Körper passiert. Sie sollen eigentlich mündig werden, die Details kennen und sie sollen vor allem auch verstehen, dass sie gar nicht alleine sind. Selbst die coolen Mädchen, auch die haben genau dieselben Fragen und Probleme. Das ist eine Ermutigung, sich wahrzunehmen als Teil der Community, so schreiben das auch die beiden Norwegerinnen, nämlich die aller Mädchen, und wir können uns nur unterstützen, wenn wir uns gut auskennen. Und insofern ist das ein wirklich schöner Anspruch zu sagen, sei wer du bist und guck, dass du das verstehst, und je besser du dich auskennst, umso besser verstehst du das.
Und haben Sie mal ein Beispiel, wie dann der Klartext tatsächlich an einem konkreten Phänomen ausgesprochen wird?
Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Brüste. Ja? Nachdem also erklärt wird, wie eine Brust aufgebaut ist, wie die aussieht, was normal ist in der Veränderung, dass es da Knubbel gibt, die man spürt, dass das aber nicht gleich was Schlimmes ist, dass die Brüste zum Stillen in erster Linie einfach da sind. Und dann kommen sie aber natürlich auch weiter zu der Frage, wie sieht deine Brust aus? Jede Brust sieht anders aus. Ein Mädchen kann zwei verschiedene Brüste haben. Auch das ist normal. Und dann kommen sie dahin zu sagen, auch Jungs können übrigens Busen bekommen. Was ist daran richtig? Wie fühlen die sich damit? Und dann erklären sie weiter, bei welcher Größe brauchst du einen BH? Wie kaufst du dir den richtigen BH? Und das tun sie so völlig unverkrampft und kommen so von einem aufs andere. Und das wirkt fast so, als wären sie in einem Gespräch mit diesen Mädchen, als würde ihnen dieses Mädchen gegenüber sitzen und sagen, ha, hier ist, da verändert sich was, ich find's komisch. Und genauso machen sie das, wenn sie über Pickel reden, wenn sie über Schweiß reden, wenn sie über Haare reden, über Blut. Da sagen sie wirklich so Sachen, wann darf man Mitesser ausdrücken, warum schwitze ich plötzlich mehr und wie ist das, wenn ich einen Tampon benutzen will, wie führe ich den richtig ein, wann sitzt der richtig und so. Und was passiert, wenn ich einen Tampon vergessen habe in der Scheide? Und das ist so erfrischend und so geradeaus, also ich bin völlig begeistert.
Man hört das durchaus und Klartext, jetzt wenn ich mir das vorstelle, über die wirren Gefühle Klartext zu reden, wie ist das dann? Das wird ja auch versprochen mit dem Untertitel, also die wirren Gefühle in der Pubertät.
Genau, also kennen wir alle diese wirren Gefühle der Pubertät, die sind ja das alles Beherrschende sozusagen, was diese jungen Menschen und wir ja auch, als wir junge Menschen waren, durchleiden oder durchlitten haben. Und insofern wird hier beschrieben, warum ist das so, warum passiert das in der Pubertät? So, das gehört natürlich zu jedem super Standard-Aufklärungsbuch auch dazu, dass die jungen Menschen eben gesagt bekommen, auch du bist nicht verrückt und du bist nicht komisch. Alle sind jetzt mal traurig, alle kennen das Gefühl der Einsamkeit. Alle, also dieses Überborden an Gefühlen, das wird hier einfach einsortiert. Aber sie gehen eben wieder auch da ein bisschen weiter und sagen, ja, du musst deine Gefühle sehen, du musst sie auch verstehen. Und wenn du das hast, dann bist du erst auf dem Weg, auch dich als Person, als Individuum wirklich wahrzunehmen und zu begreifen. Und das ist ja das ganz Große. Sie wollen, dass Mädchen sich jenseits aller Rollenklischees eine Rolle in diesem Leben finden. Sie sagen nämlich, also nicht alle Personen mit einem Mädchenkörper sind Mädchen und nicht alle Mädchen haben einen Mädchenkörper. Und das finde ich einen so starken Satz, da kann man gar nicht mehr zu sagen. Das ist, wenn man das als junges Mädchen gesagt bekommt, das öffnet einem so viele Optionen und macht einfach deutlich, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich muss sagen, ich finde es wunderbar, dass wir heute da sind in Aufklärungsbüchern für junge Frauen, dass sie dazu ermuntert werden. Also ganz, ganz ganz große Machart einfach.
Mhm. Marcel Beyer hat uns hier mit zugehört. Herr Beyer, wir können das vielleicht, also Sie und ich jetzt für Mädchen nicht so nachvollziehen, aber wenn ich an mich als Jungen denke, muss ich sagen, so ein Buch hätte ich aber auch gerne gehabt, als ich Junge war. Was würden Sie sagen?
Ich bin ja in den 70er Jahren zur Schule gegangen und damals war eigentlich auch in der Schule der Unterricht so und der Umgang zwischen den Lehrern oder Lehrerinnen und Schülern war so, dass solche Themen jetzt nicht so im Detail und so weiter einfach präsent waren. Also man wurde tatsächlich im Aufwachsen begleitet und irgendwie war das eine goldene Zeit, auch was Geschlechterrollen und Zuschreibungen angeht.
Also Sie würden sagen, da haben wir wieder was verloren inzwischen?
Ja, ich sehe das sehr so. Also meine Frau und ich, wir haben keine Kinder, aber wenn wir mit jungen Menschen sprechen und immer denken, ja, es ist doch ein Hintergrund, ist doch geschaffen worden, auch der Freiheit im Umgang miteinander und auch dem, also auch seiner Freiheit, so wirklich jetzt mal so alten Männern auch mal zu widersprechen und ins Wort zu fallen. Also ich zähle mich jetzt selber schon zu den alten Männern. Da muss man wirklich von der Emanzipationsbewegung der 70er Jahre, muss man erzählen, als sei das etwas im 19. Jahrhundert gewesen. Das ist nicht mehr präsent, auch nicht als Geschichte, an die man sich anklinken kann, also auf die man aufbauen kann. Das ist einfach alles nicht mehr da. Die Geschlechterrollen haben sich eigentlich wieder verhärtet, finde ich.
Darf ich da ganz kurz, also ich finde das eine interessante Beobachtung. Ich glaube ja auch, dass wir eigentlich davon jetzt Nutzen haben, dass es diese 70er Jahre eben gab. Ich glaube aber doch schon, dass es immer noch und auch für mich damals, ich bin auch in den 70er Jahren also geboren oder klein gewesen und was ich aber trotzdem beobachte, ist, dass man auf einmal diese Gefühle, diese Unwägbarkeiten, die man in der Pubertät hat, dass die heute viel klarer Kindern entgegengestellt werden und dass man sagt, ich verstehe das, ich finde, das ist keine gute Zeit. Ich hatte das Glück, ich hatte einen Psychologen als Vater, der hat das auch schon ganz gut gemacht, aber trotzdem war es ein bisschen so, dass eigentlich ich auch ganz viel an mir gehadert habe und ich beobachte das, ich habe zwei Kinder und ich beobachte das an denen, obwohl ich glaube, die werden beschossen mit diesen Aufklärungsbüchern, ich bin wahnsinnig offen im Gespräch, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das ist so eine Grundsatzsache in dieser Pubertät, dass man da so rumwabbelt und sich, man ist nicht Fisch und nicht Fleisch, man ist so gar nichts. Und da passen diese Bücher hervorragend rein.
In dem Fall das Buch Schamlos, schön Klartext über Pubertät, wirre Gefühle und den Mut, du selbst zu sein von Nina Bruchmann und Ellen Stöckendahl, übersetzt aus dem Norwegischen von Maike Dörries. Im Dressler Verlag ist dieses Buch erschienen, wird empfohlen für junge Menschen ab 10 Jahren. Besten Dank an Kim Kindermann. Und Marcel Beyer, der Schriftsteller, hat mir zugehört. Am Anfang ging es ja um den Film In den Gängen von Thomas Stuber nach einer Erzählung von Clemens Meyer. Für mich nebenbei gesagt einer der besten Filme über das Leben in Ostdeutschland, also neben den tollen Film von Andreas Dresen. Herr Beyer, Sie leben ja auch schon lange in Ostdeutschland, also kommen eigentlich aus dem Rheinland, seit 24 Jahren in Dresden zu Hause. Fühlen Sie sich inzwischen eigentlich viel mehr dort zu Hause?
Ja, ich fühle mich, ich meine, 25 oder 24 Jahre sind natürlich auch eine lange Zeit. Ja, ich merke, dass ich mich hier mehr zu Hause fühle, als dort, wo ich herkomme, weil ich bei Reisen in den Westen, die ich ja sehr häufig unternehme, zu Lesungen und so weiter, immer das Gefühl habe, hier im Westen funktioniert es anders, funktioniert eigentlich immer noch so wie immer. Und die enormen Umbrüche, auch untergründige Umbrüche, die es im Osten gegeben hat, die spielen hier gar keine Rolle. Und ich erzähle eigentlich so immer, als würde ich aus der Fremde kommen und Menschen gucken mich mit großen Augen an oder fragen mich, ob ich auf der Straße häufig von Neonazis überfallen würde oder so, woraufhin dann ich wieder mit großen Augen zurückstarre.
Wir haben ja, Sie waren letztens mit Ihrem neuen Gedichtband bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, Dämonenräumdienst. Und da ist interessant, weil wir gerade über Ihr Zuhausesein sprechen in Dresden, dass Sie da aber auch viel schreiben über Phänomene, die man jetzt eher so an Westdeutschland andocken würde. Zum Beispiel Rudolf Mooshammer und sein Hündchen Desi, Elvis, Hildegard D., Maggi-Flaschen, Deichmann. Da schlagen doch die frühen Prägungen dann wieder durch, oder?
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, wenn man so sehr lange zugehört hat, ja auch ganz viele Lebensgeschichten und mittlerweile ja auch schon die Lebensgeschichten der Nachwendekinder, kommt dann irgendwann so eine Erinnerung oder die Frage, und wo komme ich eigentlich her? Was hat mich eigentlich geprägt? Und dann landet man halt so bei Figuren wie Hildegard Knef, die in den 70er Jahren wirklich omnipräsent war mit allem, was sie tat, ob sie sang oder Bücher schrieb oder sich einer Schönheitsoperation unterzog.
Marcel Beyer, Dämonenräumdienst heißt dieses Buch, sein jüngster Lyrikband im Surkamp Verlag, ist der erschienen und die Thomas Kling Werkausgabe, über die haben wir vorhin gesprochen, auch im Surkamp Verlag erschienen in 4 Bänden. Marcel Beyer ist der Herausgeber dieser Ausgabe. Herr Beyer, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese gemeinsame Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, mir hat es Freude gemacht, danke.
Mir auch, machen Sie es gut.